Ja, aber vielleicht noch zunächst ein Wort der Begrüßung. Von der Gemeinde Coburg soll ich euch auch herzlich grüßen. Es sind leider nicht mehr so viele. Es waren mal in Coburg auch viele Geschwister, aber viele sind weggezogen. Und als ich hier vor 25 Jahren nach Schweinfurt und Würzburg gekommen bin, da waren viele andere da, die heute nicht mehr da sind. Aber es freut mich, dass so viele andere neue nachgewachsen sind oder zugezogen sind oder zur Gemeinde gekommen sind, dass sich die Gemeinde in positiver Weise verändert hat. Als ich von Würzburg und Schweinfurt nach Coburg versetzt wurde, vor 25 Jahren, ich bin ja in Coburg zu Hause, bin ich ja aufgewachsen und die Gemeinde Neustadt, als ich dann dort das erste Mal gepredigt habe, Gemeinde mit so 25 Gliedern, habe ich dann geschaut, wen ich noch alles kenne. Und da habe ich nach 30 Jahren, die ich von Coburg weg war, fast alle noch gekannt. Nur ein neues Gesicht war dazugekommen. Es ist ja schön, dass fast keiner verstorben war, aber nur einer kam zur Gemeinde hinzu. Das hat mich schon traurig gestimmt, wenn sich an einem Ort so in dieser Weise nichts verändert. Sicher, es ist nur eine Kleinstadt, aber hier freut es mich, dass hier viele neue Gesichter da sind, die Gottes Wort hören möchten, die Gemeinschaft miteinander pflegen. Ich möchte zu dem Abendmahlsgottesdienst und zu dem, was Gott von uns erwartet, den Text aus dem 1. Johannesbrief lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, und da den Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Johannes 3, Vers 16 ist uns geläufig. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit wir ewiges Leben haben. Und hier schreibt Johannes in dem Brief an die Gläubigen, auch wir sollen das Leben für die Brüder lassen. Sind wir dazu bereit? Sollen wir stellvertretend für jemand sterben? Meint das Johannes? Ich habe mir den Text mal etwas genauer angeschaut im Griechischen und da, oder auch in anderen Übersetzungen. Und da stand zum Beispiel in der Elberfelder Bibel, dass wir das Leben für andere einsetzen sollen. Oder in der Zürcher Bibel, wir sollen unser Leben hingeben. In der Lutherbibel, wir sollen unser Leben lassen für die Brüder. Und als ich im Griechischen nachgeschaut habe, da habe ich dann gesehen, ja, man kann es mit das Leben lassen, das Leben einsetzen, das Leben hingeben. Es ist alles in dem Wort enthalten. Das Leben für die Brüder einsetzen, lassen, geben. Und dann habe ich gesehen, auch das Leben, dieser Begriff, der hier genannt wird, wird in drei verschiedenen Worten im Griechischen zu finden sein. Wir haben ein Wort für Leben. Wir haben ein Wort für Liebe. Im Griechischen ist an dieser Stelle der Wortschatz etwas weiter. Und so steht an vielen Stellen, wenn es um das Leben geht, um die Lebewesen ein Wort Zoe, das Leben allgemein. Zum Beispiel die Tochter des Jairus, sie lebte nicht mehr. Sie war nicht mehr am Leben. Eben das physische Leben, das Leben schlechthin von allen Lebewesen wird das Wort Zoe gebraucht. Aber dieses Wort Zoe steht nicht im 1. Johannesbrief. Also wir müssen nicht uns den Kopf abschneiden, unser Leben geben, das Leben lassen, sterben, meint es nicht. Das andere Wort, was es im Griechischen noch gibt, das ist bios. Alles, was zum Lebensunterhalt dient. Wenn zum Beispiel in Markus 12, Vers 44 davon die Rede ist, Markus 12, Vers 44, ich bin jetzt bei Matthäus noch. Da ist es vom Schärflein der Witwe. Die anderen haben alles gegeben von ihrem Überfluss. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Also alles, was man zum Leben, zum Essen, zum Trinken braucht, auch da wird das Wort Leben gebraucht. Aber in 1. Johannes 3, Vers 16, da wird dieses Wort Psyche gebraucht. Und das Wort Psyche ist uns ja auch bekannt, der Mensch als Ganzes, sein Wesen, sein Sein, das ganze Menschsein mit seinen Empfindungen, mit unserem Denken, mit unserem Willen, mit unserem Begehren. Unser ganzes Leben, unser ganzes Sein sollen wir für den Bruder geben, meint also dann dieser Text. Und von Jesus wissen wir, er hat auch sein Leben hingegeben. Zum einen, er ist gestorben für uns. Weil er gestorben ist, haben wir ewiges Leben, an das wir uns erinnern, wenn wir Abendmahl haben. Aber Jesus ist nicht nur, als er 33,5 Jahre wohl etwa alt war, gestorben, sondern er hat die 3,5 Jahre, seine ganze Zeit, seinen ganzen, sich ganz für die Menschen gewidmet. Er hat ihnen zugehört. Er hat seine Zeit, seine Kraft für die Jünger, für die Menschen gegeben, die da waren. Jesus hatte nicht nur seine Sprechstunden, wo sie zu ihm kommen konnten. Er war da, wenn jemand ihn brauchte. Der Nikodemus, der bei Nacht kam, wenn Menschen in Not waren, wenn ihn jemand gerufen hat, Jesus war immer da für die Menschen, die ihn gebraucht haben. Jesus hat auch seine Göttlichkeit sich nicht zunutze gemacht, wenn er mit seinen Jüngern da oder dorthin gegangen ist. Dann ist er nicht geflogen, sonst bin ich wieder da, sondern er ist mit ihnen gelaufen. Er hat das Leben mit ihnen geteilt. Er hat mit ihnen gehungert, ihn hat gedürstet. Er weiß, wie es als Mensch ist, zu leben. Er war nicht nur der Prediger, er war der Seelsorger, er war der Freund, er war der Bruder, er war ganz für die Menschen da. Tja, und wann hat Jesus an sich gedacht? Seit einiger Zeit hört man ja den Text »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« in einer sehr interessanten Version. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also erst musst du dich selbst lieben und dann kannst du auch den anderen lieben. Eine Auslegung, eine Deutung dieses Textes, die ich in der Bibel eigentlich nicht so kenne. Dass man sich erst mal selbst lieben muss. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich denke nicht, dass Jesus das damit ausdrücken wollte. Denk erstmal an dich. Und wenn es dir gut geht, dann kannst du auch für die anderen da sein. Bei Jesus sehen wir, dass er immer für die anderen da war, wenn sie ihn gebraucht haben. Wenn etwas nötig war, wenn es gefehlt hat, da war er für die Menschen da. In Epheser 5, Vers 2 lesen wir auch die Aufforderung, und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat, uns hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Dass wir also diesem Beispiel Jesu folgen sollen. Für die Menschen da sein. Wir müssen nicht für die Menschen sterben, aber da, wo Menschen uns brauchen, dass wir da sind, dass wir da nicht zuerst an uns denken, sondern sehen die Not der Menschen, wie es ihnen geht. Das Leben hingeben, Zeit haben, sich einsetzen, den anderen dienen. Mancher lebt ja ganz für seinen Beruf. Der nimmt sich die Büroarbeit mit nach Hause und am Wochenende denkt er noch an seine Arbeit, weil er aufsteigen möchte. Da wird alles eingesetzt für den Erfolg, für den Beruf. Sein Leben war Arbeit und Mühe. Das möchte nicht Gott, dass das unser Lebensziel ist. Nur die Arbeit. Manche leben nur für ihr Hobby. Die leben für ihr Hobby und vieles, vieles andere bleibt dahinten. Andere wieder, die leben für den Sport. Die leben für den Sport. Die trainieren, auch mal bei Olympia dabei zu sein. Ja, und wie wenige erreichen das wirklich. Es ist gut, wenn sich Kinder bewegen, wenn sie im Sportverein sind, wenn sie sich betätigen, wenn man sich bewegt. Aber alles für den Sport oder alles nur für die Gesundheit oder alles nur für die Familie. Manche Eltern tun alles für die Kinder und verwöhnen die Kinder und die Kinder gewöhnen sich daran, dass alles für sie gemacht wird. Wofür lebe ich? Was ist bei mir das Zentrale? Wie viel darf ich noch an mich denken? Wie viel soll ich an andere denken? Jemand sagte mal, wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Aber das geht nicht immer. Das geht nicht lange so, dass sich jeder selber helfen kann. Das mag eine Zeit lang gut gehen, dass man selber zurechtkommt mit dem, was nötig ist. Aber es kommt irgendwann die Zeit, wo man die Hilfe der anderen braucht. Und da sollte man nicht erst daran denken, dass auch andere meine Hilfe brauchen. Das sollte unser Grundsatz sein. Und daran wird man die Jünger Jesu erkennen, an der Liebe. An der Liebe untereinander, an der Liebe, die gibt, an der Liebe, die bereit ist zu dienen. Und so lesen wir von dem Apostel Paulus, er hat gelebt als ein Knecht Jesu Christi, als ein Diener Gottes. Paulus schreibt auch, werdet nicht der Menschen Knechte. Wir müssen uns überlegen, wessen Knecht wir werden wollen. Dass wir uns nicht von den Menschen knechten und bestimmen lassen, sondern dass wir uns von Jesus Christus, von unserem Herrn, lenken lassen. Dass wir seine Knechte, seine Diener sind. Denn Jesus ist ein guter Herr. Und Jesus hat auch seinen Dienern, seinen Jüngern gesagt, ruht ein wenig, geht an einen einsamen Ort. Gott hat dem Elia, dem Propheten des Alten Testamentes, 3,5 Jahre Urlaub geschenkt an dem Bach Krit, als die Trockenheit da war. Und Gott hat ihn versorgt mit Wasser und Brot und dann hat er ihn zu der Witwe geschenkt. Er hat 3,5 Jahre Urlaub gehabt. Keinen Auftrag irgendwo zu predigen. Gott weiß, was wir brauchen. Wir haben einen Herrn, der uns nicht vergisst. Und wenn wir uns von unserem Herrn lenken lassen, dann wissen wir, wir sind gut versorgt. Er hat uns geschaffen, wie es in Epheser 2, Vers 10 heißt, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wenn wir uns von ihm lenken lassen, er hat uns seinen Geist gegeben, er gibt uns seine Kraft, er hat zu Pfingst den Heiligen Geist ausgegossen und nicht wieder zurückgenommen, sondern, wie es in den Briefen von Paulus steht, und er hat die Gemeinde und einen jeden mit Gaben ausgestattet. Und mit diesen Gaben möchte Gott, dass wir einander dienen. Dass Gott uns gebrauchen kann zum Segen, zum Dienst für andere. Und wer sich für andere einsetzt, seine Zeit, seine Kraft, es ist manchmal anstrengend, aber es bereitet auch viel Freude. Und ich denke da an einen jungen Mann, den ich in München kennengelernt habe. Geschwister haben Gutscheine ausgeteilt für eine Bibel. Dann kam eine zurück von einem Studenten und der war mir sehr nett und sehr freundlich. Und nach einiger Zeit sagt er mir, Herr Kraus, ich danke Ihnen so sehr, jetzt kann ich wieder beten. Er kam aus einem christlichen, evangelischen Elternhaus. Seine Mutter hat ihn beten gelehrt und dann ist er weggezogen nach München, hat studiert. Das Studium war nicht so ganz seins, das war anders, als er sich vorgestellt hat, aber das Beten hatte er verlernt, vergessen. Und dann sagt er, ich habe durch Sie wieder beten gelernt. Und wenn man solche Erfahrungen macht, weil man Menschen davon erzählt, wie wir mit Gott reden können, wie glücklich das uns macht. Oder wie ist es denn, wenn jemand Freude hat an Gottes Wort, dann ist es doch abends nie zu spät. Ich war auch in München, da kam eine junge Frau auf mich zu, die Schwiegermutter, die war Adventistin, die kam regelmäßig in die Waldfriedener Gemeinde. Und eines Tages kam nicht ihr Sohn, der hat die Beziehung zur Gemeinde verloren, aber ihre Schwiegertochter, die wollte mal mit der Schwiegermutter mitgehen. Und da kam sie zu mir, Herr Kraus, können Sie mich auch mal besuchen? Ich möchte mehr über die Gemeinde wissen. Das ist eine große Freude. Und dann haben wir wegen einem Termin geschaut und dann habe ich gesagt, also ja, an dem Tag ist das, an dem das, an jenes. Es würde am Montag noch so etwa abends gegen 9 Uhr passen, wenn das bei Ihnen auch nicht zu spät ist. Na, das passt sehr gut. Da sind wir aus der Disco zurück und da können Sie gerne kommen. Da bin ich abends um 9 zu Ihnen gefahren und es war eine Freude, ein junges Paar, da war ihr Mann dann auch dabei, Bibelunterricht zu geben und sie waren glücklich und sie waren begeistert. Da hat es nichts ausgemacht, wenn es nachts 12 oder 1 geworden ist, die ersten Stunden. Ich bin ein Nachtmensch. Was macht man, wenn man sieht, man kann einem Menschen zum Segen sein? Wo Gott uns eine Gelegenheit gegeben hat, ihm von Gottes Wort was zu sagen oder ihm einfach eine praktische Hilfe zu sein. Einen Dienst für den anderen zu tun. Und so hat auch Jesus ein Vorbild gegeben im Dienen bei der Fußwaschung. Was wäre gewesen, wenn Jesus gesagt hat, so, Einer von euch Zwölfen, der ist jetzt dran, uns die Füße zu waschen. Der Petrus, der ist mit dem Mundwerk immer vorne dran, der soll uns jetzt mal die Füße waschen. Der Petrus, ja, genau. Da hat er den Richtigen gewählt. Und wie wäre es dem Petrus gegangen? Jesus hat sich selbst gebückt und hat den Jüngern die Füße gewaschen. Er war ein Vorbild. Und an diesem Beispiel wollen auch wir beim Abendmahl uns ein Beispiel nehmen. Unsere Möglichkeiten einsetzen mit der Gabe, mit dem Dienst, den er uns zugedacht hat. Bevor wir zur Fußwaschung gehen, wollen wir noch miteinander das Lied singen. 311, Jesus, wir sehen auf dich, unser Vorbild. Musik.